Whistleblowing. Wann darf man an die Öffentlichkeit?
Der Personalrat-Podcast. Wichtige Urteile, Gesetzesänderungen und Themen aus der Praxis für die Praxis.
Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Folge Der Personalrat. Mein Name ist Irmgard Schmalix, verantwortliche Redakteurin der Zeitschrift Der Personalrat des Bund Verlags. Und mir gegenüber Michael Kröll, Fachanwalt für Arbeitsrecht in der Kanzlei Kröll und Weber Rechtsanwälte in Frankfurt am Main. Hallo Michael.
Hallo Irmgard.
Heute unterhalten wir uns über ein brisantes Urteil vom 14. Januar 2025, das Landesarbeitsgericht Düsseldorf beschäftigt hat. Aktenzeichen wie immer in den Shownotes. Es geht um Whistleblowing im öffentlichen Dienst. Michael, magst du vielleicht anfangen zu erzählen, um was es im Detail ging?
Sehr gerne, Irmgard. Der Beschäftigte wehrt sich im Rahmen einer Klage gegen eine außerordentliche Kündigung. Er war als Fachkraft für Schutz und Sicherheit innerhalb der zentralen Ausländerbehörde der beklagten Stadt tätig. Infolge interner Beschwerden von Kollegen über sein Verhalten wurde er vom Dienst freigestellt, erhielt ein Hausverbot und nach einem Gespräch mit ihm wurde er dann in einen anderen Fachbereich umgesetzt.
Mit Blick auf die außerordentliche Kündigung kommt es noch auf folgenden Sachverhalt an. Parallel beschwerte sich der klagende Beschäftigte mit zwei weiteren Kollegen über das rassistische und gewaltsame Verhalten eines Teamleiters. Gegen diesen wurde daraufhin wegen Volksverhetzung ermittelt. Trotz laufender interner Untersuchungen wandte sich der Kollege des klagenden Beschäftigten in einer E-Mail, auch im Namen des Klägers, an unterschiedliche Vereine, die migrationspolitisch engagiert sind.
Genau, das geschah während der Internationalen Woche gegen Rassismus. In der E-Mail wurde in verzerrender Weise und auch falsch dargestellt, der klagende Beschäftigte und seine Kollegen seien aufgrund der Beschwerden über den Teamleiter vom Dienst freigestellt und umgesetzt worden. Die Stadt würde rassistische Übergriffe dulden.
Und genau wegen dieser E-Mail sprach die Stadt dann die außerordentliche Kündigung aus. Durch die E-Mail sei ihr Ruf in einem sensiblen Bereich nachhaltig geschädigt worden. Hierüber wollen wir heute sprechen. Vielleicht fangen wir aber mal mit den Grundlagen an. Was sind denn die Voraussetzungen einer außerordentlichen Kündigung?
Die außerordentliche Kündigung, geregelt in § 626 Bürgerliches Gesetzbuch, ist schriftlich und innerhalb von 3 Wochen nach Bekanntwerden des Kündigungsgrundes auszusprechen. Für die außerordentliche Kündigung muss ein wichtiger Grund vorliegen. Vor Ausspruch der außerordentlichen Kündigung ist zudem der Personalrat anzuhören.
Was könnte ein solcher wichtiger Grund sein?
Wichtige Gründe, die eine außerordentliche Kündigung rechtfertigen, ergeben sich meist aus einem nicht hinnehmbaren Fehlverhalten der betroffenen Beschäftigten, beispielsweise bei Straftaten gegenüber dem Arbeitgeber oder Kolleginnen und Kollegen. Oft zitierte Beispiele sind etwa Diebstahl oder Körperverletzungen.
Um festzustellen, ob der Grund für eine außerordentliche Kündigung ausreichend ist, geht man in 2 Stufen vor. Auf der ersten Stufe muss der Sachverhalt generell geeignet sein, einen wichtigen Grund darzustellen. Zum Beispiel das Begehen von Straftaten gegen den Arbeitgeber. Auf der zweiten Stufe erfolgt dann eine Interessenabwägung, die zum Ergebnis haben muss, dass eine Fortsetzung des Arbeitsverhältnisses bis zum Ablauf der Kündigungsfrist dem Arbeitgeber unzumutbar ist.
Irmgard, so ist es. In unserem Fall stellt der wichtige Grund die Verletzung der Loyalitätspflicht aus § 241 Absatz 2 BGB dar.
Michael, was bedeutet denn diese Loyalitätspflicht im öffentlichen Dienst?
Zunächst lässt sich sagen, dass sich für Beschäftigte des öffentlichen Dienstes arbeitsrechtliche Treuepflichten ergeben. Aus § 242 und § 241 Absatz 2 BGB folgt, dass die Parteien eines Arbeitsverhältnisses auf Rechtsgüter und Interessen der anderen Vertragspartei Rücksicht nehmen müssen. So dürfen Beschäftigte nicht das Ansehen ihres Arbeitgebers öffentlich beschädigen. Diese Treuepflicht wird im TVED und auch im TVL noch ergänzt.
Aber was sind denn nun die Grenzen dieser Pflichten?
Es besteht ein Spannungsverhältnis zwischen der Loyalitätspflicht, die Verschwiegenheit im Dienst und dem öffentlichen Interesse daran, dass Missstände und Straftaten aufgedeckt werden. Rechtmäßigkeitsbedenken und Rechtsverstöße sollen geäußert werden dürfen. Aus der Loyalitätspflicht ergibt sich, dass bei Missständen zunächst eine interne Klärung anzustreben ist.
Und waren in unserem Fall die Voraussetzungen für die außerordentliche Kündigung erfüllt?
Nach der Entscheidung des Landesarbeitsgerichts Düsseldorf ja. Der klagende Beschäftigte hat als Mitverfasser der E-Mail gegen seine Loyalitätspflicht verstoßen. Der Sachverhalt wurde in verzerrender Weise und teilweise auch falsch dargestellt. Das war dazu geeignet, den Ruf der beklagten Stadt zu schädigen.
Das ist also ein wichtiger Grund, der die Fortsetzung des Arbeitsverhältnisses unzumutbar erscheinen lässt. Es gab zur außerordentlichen Kündigung keine milderen Alternativen. Michael, ganz allgemein, welche milderen Mittel müssen denn vor einer außerordentlichen Kündigung in Betracht gezogen werden?
Eine außerordentliche Kündigung ist immer nur Ultima Ratio, das heißt, als letztes Mittel anzuwenden. Mildere Mittel sind beispielsweise eine Versetzung, die Zuweisung eines anderen Tätigkeitsfelds, eine Abmahnung oder auch die ordentliche Kündigung. Ist die Fortsetzung des Arbeitsverhältnisses trotz dieser Alternativen unzumutbar, scheiden mildere Mittel aus. Dann darf fristlos gekündigt werden.
Gut zu wissen. Aber kommen wir doch zurück zu unserem Fall. Der klagende Beschäftigte hat sich ja über das rassistische Verhalten des Teamleiters beschwert. Müsste er da nicht durch das Hinweisgeberschutzgesetz vor einer Kündigung geschützt sein?
Das ist eine gute Idee. Zumal ja § 36 Hinweisgeberschutzgesetz Repressalien gegen hinweisgebende Personen verbietet. Allerdings macht das Hinweisgeberschutzgesetz dabei klare Vorgaben. Der Hinweisgebende darf Verstöße an die interne oder externe Meldestelle melden oder Informationen unter bestimmten Voraussetzungen auch offenlegen. Das ergibt sich aus § 32 und § 33 Hinweisgeberschutzgesetz.
Der klagende Beschäftigte hat die Verstöße des Teamleiters nicht an eine Meldestelle gemeldet. Aber wie sieht es mit der E-Mail aus, die der klagende Beschäftigte als Mitverfasser an die Vereine gesendet hat? Könnte das nicht eine Offenlegung im Sinne des Hinweisgeberschutzgesetzes sein?
Nein, denn eine nach dem Hinweisgeberschutzgesetz mögliche Offenlegung erfordert zwingend, dass vorher eine externe Meldung erfolglos verpuffte. Eine solche Meldung hat der klagende Beschäftigte unterlassen. Stattdessen hat er gleich die Öffentlichkeit informiert.
Im Fall enthielt die E-Mail auch falsche und verzerrende Darstellungen. Riskiert ein Hinweisgeber nicht, seinen Schutz zu verlieren, wenn sich eine Meldung oder Offenlegung erst im Nachhinein als falsch herausstellt?
Das Hinweisgeberschutzgesetz schützt den redlichen Hinweisgeber. Dieser muss im Zeitpunkt der Meldung einen hinreichenden Grund haben, davon auszugehen, dass die Information der Wahrheit entspricht. Nicht geschützt werden Personen, die böswillig Falschinformationen melden. Irmgard, was sind denn die Folgen einer böswilligen Falschmeldung?
Wer vorsätzlich oder grob fahrlässig Falschmeldungen erstattet, kann sich gemäß § 38 Hinweisgeberschutzgesetz schadensersatzpflichtig machen. Die Offenlegung von Falschinformationen ist zudem eine Ordnungswidrigkeit, welche gemäß § 40 Hinweisgeberschutzgesetz ein Bußgeld nach sich ziehen kann.
Zum Abschluss, was kann denn der Personalrat tun, damit solche Meldungen ernst genommen werden?
Nach dem Bundespersonalvertretungsgesetz gehört es zu den allgemeinen Aufgaben des Personalrats, ausländische Beschäftigte in die Dienststelle zu integrieren und Maßnahmen zur Bekämpfung gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit zu beantragen. Auch haben nach § 2 Absatz 4 Bundespersonalvertretungsgesetz Dienststelle und Personalrat darüber zu wachen, dass entsprechende Benachteiligungen unterbleiben. Was könnte der Personalrat denn konkret tun?
Er kann sich beispielsweise dafür einsetzen, dass die interne Beschwerdestelle nach § 13 Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz eingerichtet wird. Hier können sich Beschäftigte dann bei Benachteiligung intern beschweren. Außerdem kann der Personalrat auch präventiv tätig werden, um Diskriminierung und Benachteiligung, insbesondere Rassismus, in der Dienststelle zu vermeiden. So können Dienststelle und Personalrat beispielsweise in einer Dienstvereinbarung Leitlinien zum diskriminierungsfreien Verhalten in der Dienststelle vorgeben, etwa welche Verhaltensweisen, insbesondere Hass und Hetze, verboten und wie solche verpönten Verhaltensweisen intern zu thematisieren sind. Solche Regelungen der Ordnung der Dienststelle und des Verhaltens der Beschäftigten sind mitbestimmungspflichtig, beispielsweise nach § 80 Absatz 1 Nummer 18 Bundespersonalvertretungsgesetz. Der Personalrat kann sich auch dafür stark machen, dass beispielsweise die Beschäftigten etwa über Fortbildungen im Hinblick auf Rassismus und Co. sensibilisiert werden. Apropos Personalrat. Irmgard, was gibt's denn Neues in der aktuellen Ausgabe von Der Personalrat?
In der Juli-Ausgabe geht es um die Eingruppierung. Wir schauen uns an, wie eine tarifkonforme Eingruppierung abläuft, wann der Personalrat mitbestimmt und was Beschäftigte tun müssen, wenn sie den Verdacht haben, nicht richtig bzw. zu niedrig eingruppiert zu sein. Und falls Sie noch kein Abonnent unserer Zeitschrift Der Personalrat sind, finden Sie auch dazu in den Shownotes alle wichtigen Informationen. Das war es für diese Ausgabe. Ich danke Ihnen für Ihr Interesse und dir, Michael, für deine Hinweise.
Irmgard, wie immer sehr gerne. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.